Private Credit ist, glaube ich, der am größten wachsende Markt in der Unternehmensfinanzierung. Ist es riskant? Ja, ist es auf jeden Fall. Es werden Verluste auftreten. Wenn man nicht weiß, was man regulieren soll, sollte man das erstmal auch noch nicht tun.
Psst, Bankgeheimnis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Bankgeheimnis rund um die Finanzierung der Wirtschaft. Mein Name ist Hendrik Hartenstein und ich leite hier die Unternehmensfinanzierung. Und neben mir steht heute Ruth von Oppen.
Hallo, ich bin Ruth und ich freue mich sehr, heute die Co-Moderation zu übernehmen. Ich vertrete Friederike Böhme. Sie nimmt eine kleine Auszeit und ist dann wieder für euch da. Wir sprechen heute über Kreditfonds, auch als Private Credit oder Private Debt bekannt. Private Debt Funds, das sind Fonds, die außerhalb des Bankensektors Fremdkapital an Unternehmen vergeben. Sie sind selbst keine Banken, sie unterliegen also nicht der Bankenregulierung und auch nicht der Bankenaufsicht. Für sie gilt die Fondsregulierung. Man spricht hier auch vom sogenannten Non-Bank-Lending, also Kreditvergabe durch Nichtbanken. Was genau machen Kreditfonds? Wo liegen die Chancen dieser Finanzierungsart und wo die Risiken? Welche Rahmenbedingungen sollte die Politik gestalten und gibt es überhaupt Handlungsbedarf? Dazu sprechen wir heute mit Sascha Steffen. Er ist Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und Inhaber des DWS Senior Chair in Finance. Professor Steffen forscht zu Struktur und Dynamik von Private Credit und Non-Bank Lending und hat hierzu umfangreich publiziert. Herzlich willkommen, Professor Sascha Steffen, hier bei uns im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Wunderbar, dass Sie da sind.
Und wir starten hier bei uns im Podcast immer mit einer Warm-up-Frage. Wie erleben Sie denn als Wissenschaftler den Austausch zwischen Wissenschaft und Forschung auf der einen Seite und zwischen der Finanzbranche und der Praxis auf der anderen Seite, einmal in Deutschland generell und dann speziell am Finanzplatz Frankfurt, wo die Banken ja allgegenwärtig sind?
Also ich sehe das immer sehr positiv. Ich glaube, das ist so ein bisschen themaabhängig auch. Ich glaube, manche Kollegen von mir würden das anders sehen, beziehungsweise haben Themen, die nicht so allgemein gängig sind, sage ich mal. Aber die Themen, mit denen ich arbeite, grundsätzlich, gerade jetzt auch Private Credit zu dem Thema, wo wir hier sind, ist eigentlich große Resonanz. Von daher kann ich immer sehr gut interagieren, sowohl mit meinen Kollegen von der akademischen Seite, aber auch in der Praxis. Ja, sei es jetzt Finanzindustrie, sei es dort Banken, Asset Manager, sei es Regulierer, Zentralbanken. Da gibt es eine ganze Menge Gesprächsbedarf und auch immer einen sehr guten Austausch.
Dann schauen wir auf das Thema Private Credit. Welche Entwicklungen beobachten Sie da im Markt erstmal empirisch, vor allem hier in Deutschland, aber vielleicht auch in Europa insgesamt, in den USA?
Private Credit ist, glaube ich, der am größten wachsende Markt in der Unternehmensfinanzierung. Das kann man so sagen. Den Private Credit gab es schon seit 20, 30 Jahren oder vielleicht auch länger. Das ist eigentlich nichts Neues. Ist eigentlich nach der Finanzkrise eigentlich eher stark gewachsen und dann eigentlich wirklich richtig stark eher nach so 2016, 17, 18, sowohl in den USA als auch in Europa. Wobei aktuell tatsächlich die größte Wachstumsdynamik in Europa ist. USA ist ja natürlich viel größer. Wir sprechen hier vom Volumen von 2.000 Milliarden Dollar Private Credit insgesamt. Davon ist ein Teil das, worüber aktuell eigentlich viele auch sprechen, diese sogenannte Direct Lending, das ist ungefähr 1.000 Milliarden. In Europa ist der Private Credit Markt bei ungefähr etwas weniger als 500 Milliarden aktuell, aber mit dem größten Wachstumsraten. Von daher denke ich, wird der sehr stark wachsen. Und das glaube ich auch gerade in Europa ein sehr wichtiges Mittel oder ein sehr wichtiges Instrument gegeben der vielen auch Finanzierungsnotwendigkeiten, die wir haben.
Die Rede ist ja seit einigen Jahren davon, dass mehr privates Kapital mobilisiert werden muss, um Investitionen in ganz Europa, in Deutschland zu finanzieren. Wie ordnen Sie in dem Kontext die Kreditfonds ein?
Ich glaube, hier werden die Kreditfonds auch eine wichtige Rolle spielen in Europa, in Deutschland auch. Die Finanzierung hier ist noch sehr stark bankenabhängig. Das wird sich mit Sicherheit in irgendeiner Art und Weise ändern. Auch die Bestrebungen bezüglich, früher sprach man Kapitalmarktunion, jetzt ist Savings and Investment Union, gehen ja in diese Richtung hin, dass mehr Finanzierung außerhalb des Bankensektors gewollt ist, mehr Kapital auch von normalen Haushalten genutzt werden soll, um zu investieren in Unternehmen hinein. Und da wird Private Capital und Private Debt hier auch eine wichtige Rolle spielen, weil eben noch viel, sehr viel auch eben Fremdkapital finanziert ist.
Bevor wir zu den Banken kommen, gehen Kreditfonds auch in den klassischen Mittelstand oder sind das eher andere Assets? Wodurch zeichnen sich die Assets aus? Lange Laufzeiten, besondere Risiken?
Genau, die Assets sind im Prinzip traditionell eher kleinere Firmen. Also auch in den USA waren es erst die sogenannten Mittelständler oder da heißt es Small Medium Enterprises oder SMEs. Das ist der traditionelle Kunde eigentlich von Private Credit. Auch das ändert sich. Ja, die Volumina steigen auch hier. Es ist viel mehr auch Angebot von Kapital da, was von den Finanzinvestoren kommt beziehungsweise von den institutionellen Investoren, sodass auch hier viel, viel größere Kredite vergeben werden können. Mittlerweile auch in Milliardenhöhe in einer einzelnen Tranche von einem einzelnen Fonds. Deswegen sehen wir auch diese aktuellen Dynamiken, dass wir mehr Wettbewerb haben zwischen dem traditionellen, mehr Banken, anderen Institutionen getriebenen Kreditmarkt, dem sogenannten auch syndizierten Kreditmarkt oder hier auch dem sogenannten Leveraged Finance Markt, weil es hier schon auch um auch riskantere Firmen, auch schlechter geratete Firmen halt geht. Und dem sogenannten Private Credit Markt, sodass hier sehr spannende Dynamiken eigentlich entstehen.
Dann kommen wir doch zur Rolle der Banken. Wir sprechen ja bei Private Credit eigentlich vom sogenannten Non-Bank Lending, also von Kredit, von Fremdkapitalvergabe außerhalb des Bankensektors. Es gibt aber doch erhebliche Verflechtungen auch zwischen Private Credit und Banken. Banken können sehr unterschiedliche Rollen einnehmen. Banken legen selber Kreditfonds auf. Banken geben Kreditlinien an Credit Funds. Banken vermitteln Credit Funds als Anlage, als Asset-Klasse an ihre eigenen Kunden. Wie schauen Sie auf diese Rollenverteilung im Moment zwischen Kreditfonds einerseits und Banken andererseits im Kontext der Unternehmensfinanzierung?
Die Rolle der Banken hat sich in den letzten 15 Jahren massiv verändert. Also was wir schon auch im normalen Kreditmarkt, würde ich sagen, gesehen haben nach 2007, 2008, ist, dass Banken die normale Kreditvergabe, den normalen Kredit eigentlich wirklich zurückgefahren haben, beziehungsweise sie nicht stark ausgebaut haben, relativ zur Gesamtwirtschaftsleistung, insbesondere auch in den USA. Dieser Markt wurde im Prinzip übernommen von Nichtbanken zu dem Zeitpunkt. Ja, also die sogenannten Collateralized Loan Obligation oder Fonds, Institutionelle, die dort auch traditionelle Unternehmen halt, große Unternehmen mitfinanziert haben, wo sich die Rolle der Banken dann geändert hat zu der einer sogenannten Liquiditätsversicherung. Die haben Kreditlinien vergeben, massiv sogar. Und das ist so stark angestiegen, dass dieses tatsächlich während Corona, insbesondere in den USA, zum Problem geworden war. Denn wenn dann plötzlich die Nichtbanken nicht mehr da sind und plötzlich diese Kredite, auch auslaufende Kredite nicht mehr revolvieren wollen und wir sahen während Corona nicht nur Nichtbanken, auch der gesamte Anleihemarkt ist zusammengebrochen im März 2020. Was passiert dann? Dann würden die Unternehmen auf die Banken zurückgreifen müssen und dann werden diese Kreditlinien massiv auf zusammen auch gezogen und stellen dann plötzlich die Banken vor so große Probleme, dass dann die Normalkreditvergabe der Banken tatsächlich an andere Kunden, auch Privathaushalte, plötzlich in Gefahr ist. Ja? Und auch diese Vergabe von Kreditlinien scheint auch dieses prinzipiell nicht wichtigste Geschäftsmodell von Banken in Bezug zu Private Credit zu sein. Und das geht eigentlich auf zwei Art und Weise. Es ist entweder die Banken geben das wirklich an den Kreditfonds selber, was auch passiert. In Europa haben wir wenig verlässliche Daten dazu. Ja, in den USA können wir mehr dazu sagen, gerade bezüglich dieser sogenannten Business Development Companies, weil hier eine sehr starke Veröffentlichungspflicht da ist aufgrund einer steuerlichen Vergünstigung, die diese Fonds auch haben. Hier sehen wir tatsächlich, wie Banken massiv Kreditlinien an diese Private Credit Lenders geben. Aber auch, und das ist dann, da geht es dann in das, was viele auch in den Medien als diese sogenannte Back Leverage bezeichnen. Hier geht es dann um Kreditlinien, die Banken an strukturierte Vehikel geben, die dann quasi die Liquidität den Private Credit Lenders zur Verfügung stellen. Ja, und hier sprechen wir in den USA wirklich von Milliardengrößen mittlerweile. Ja, und ich denke, das Geschäft wird ähnlich auch in Europa sein.
Vielen Dank für die Einschätzung. Ich würde gern trotzdem da noch mal kurz reingehen. So gesehen ist die Entwicklung, der Aufschwung des Private Credit Markts sozusagen ein Nebenprodukt oder ein Effekt der Regulierung, die wir nach der Finanzkrise gesehen haben. Kann man sagen, dieser Markt bedient einen Bedarf, die reguläre Kreditvergabe nicht bedienen kann.
Ich glaube, auch hier gibt es mehrere Dimensionen. Also das Wachstum ist stark getrieben einmal von der Rolle von Private Equity. Das hat sich extremst entwickelt nach der Finanzkrise. Private Equity braucht den entsprechenden Gegenpart auf der Fremdkapitalseite. Da sind Private Debt Häuser oder Private Credit Funds deutlich besser als traditionelle Banken. Man hört sehr häufig die Argumente, Schnelligkeit der Exekution von Deals, auch die Sicherheit, dass diese Deals tatsächlich stattfinden. Der zweite Aspekt ist mit Sicherheit auf der Regulierungsseite, aber ich glaube, es ist einfach gedacht, wenn man einfach sagt, okay, Banken wurden zu stark reguliert und damit haben sie sich aus dem Markt zurückziehen müssen. Ich glaube, es sind zwei. Das ist ein wichtiger Grund, gar keine Frage. Aber selbst wenn Banken traditionell diesen Kredit hätten vergeben können, haben sie sich entschlossen dazu, es nicht zu tun und es lieber dem Private Credit Fonds zur Verfügung zu stellen, damit der Fonds dann selber die Kredite zur Verfügung stellt. Einfach weil eine ganz einfache Rechnung auf wie hoch ist denn meine Rendite auf mein Eigenkapital sehr, sehr anders ausfällt.
Die Banken würden ja sagen, dass sie heute sehr bereit sind, Kredit zu vergeben. Es fehlt noch ein bisschen an Nachfrage. Sie haben jetzt gesagt, teilweise ersetzten Kreditfonds Bankkredite. Wie muss ich mir das für die nächsten Jahre vorstellen, wenn die Nachfrage nach Finanzierung hoffentlich stark steigt, damit die Investitionen getätigt werden? Ergänzen sich dann die Volumina aus Kreditfonds und Bankenbüchern zu einem größeren Volumen oder ist das eher ein Ersatzgeschäft?
Das Wachstum hängt von vielen Dingen ab. Ich glaube, in Europa ist es tatsächlich so, dass hier viel doch auch von dem amerikanischen Markt abhängt und amerikanischen Investoren. Man sieht ja immer mehr Versuche auch von traditionellen Banken mit diesen Debtfonds zusammenzuarbeiten. Klassisches Beispiel DWS, Deutsche Bank. DWS nicht als Debtfonds, aber als Asset Manager kann diese Fonds auflegen. Deutsche Bank würde die Kredite herausbringen und auch eine gewisse Art von Kreditwürdigkeitsprüfung ähnliches, also das traditionelle Bankgeschäft machen. Die Risiken würden dann vom Private Credit Fonds oder dann dem institutionellen Investor getragen werden. Das ist mit Sicherheit ein Modell, was vielfach versucht wird. Ist nicht klar, ob es in welcher Skalierung das tatsächlich möglich ist. Wenn ich mit Fonds in den USA spreche, die in Europa aktiv sind, ist dort die Meinung eher, dass wenn das Wachstum da ist und es wird kommen, wird es eher von amerikanischen Häusern getrieben sein als von europäischen. Einfach aufgrund der Tatsache, die Investoren wollen ganz gern sehen, dass jemand schon mal auch nicht nur aktiv, aber auch sag mal, mit einem Exit gearbeitet hat. Also eine Art von Historie an Deals, die gemacht worden sind. Das heißt, jemand, der quasi neu reinkommt, mag es traditionell erstmal etwas schwieriger haben, hier an Kredite zu kommen. Aber ich denke schon, dass wir hier immer mehr sehen werden, dass Banken versuchen, mit Direct-Lending-Plattformen zusammenzuarbeiten und hier Volumina zu schaffen.
Es gab zuletzt kritische Berichterstattung in den Medien und auch Fragen von Seiten der Bankenaufsicht, was die Entwicklung im Markt angeht, was Risiken angeht. Wie ordnen Sie das ein?
Ich glaube, erstmal die Frage oder auch das, was viele Medien sagen, hier kommt die nächste Finanzkrise, das ist was, wo ich sagen würde, das ist einfach viel zu schnell und kurz gegriffen. Wenn wir uns einfach das Gesamtvolumina an Private Credit ansehen, ist es einfach im Aggregat verglichen mit anderen Finanzkrisen der Vergangenheit nicht groß genug, um eigentlich systemisch zu sein. Deswegen denke ich, eine Systemkrise wird eigentlich nicht da sein. Ist es riskant? Ja, ist es auf jeden Fall. Es werden Verluste auftreten. Das große Problem ist Intransparenz in dem Markt. Wir wissen einfach nicht, wo die Risiken sind. Das heißt, hier sind verschiedenste, auch große Verflechtungen, Risiken da. Und ich glaube, wir sind mittlerweile auch etwas weitergekommen zu sehen, wie groß die Verflechtungen auch sind.
Sie sagen, die Risiken halten Sie im Moment aufgrund der Quantität des Marktes für überschaubar, sehen aber ganz klar das Problem der Datentransparenz. Deshalb stellen wir noch mal zum Schluss die Frage, was haben wir denn seitens der Politik zu erwarten oder was sollte getan werden, muss überhaupt irgendetwas getan werden?
Ich glaube, ich würde jetzt nicht direkt zum Thema Regulierung springen. Ich würde erstmal sagen, dass man vor allen Dingen vermeiden soll, dass basierend auf den Entwicklungen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, man mit einer Kurzschlussreaktion dazu springt, dass man sagt, der Markt ist für uns absolut nicht notwendig. Ja, und dass man ihn versucht, direkt dann tot zu reden sozusagen. Das sollte man nicht machen. Zur Regulierung würde ich immer sagen, wenn man nicht weiß, was man regulieren soll, sollte man das erstmal auch noch nicht tun. Man sollte erstmal schauen, welche Art von Transparenz oder wie können wir Transparenz in den Markt überhaupt reinbringen. Ja, und da hat, glaube ich, auch jetzt das Financial Stability Board angefangen, erste Vorschläge zu machen bezüglich verschiedenster Dimensionen, die man sich anschauen soll. Und da geht es eben auch um die Tatsache, wie viele Kreditlinien werden vergeben. Was ist das tatsächlich das sogenannte zur Verfügung gestellte Volumen? Was ist davon schon tatsächlich gezogen worden? Also wie viel ist tatsächlich noch an Liquidität übrig? Welche Banken sind es? Was ist das sogenannte Cross-Border, also nicht US-Banken? In den USA und die an und von der anderen Seite. Also verschiedenste Dimensionen, über die man sich das anschauen kann, weil wir eben nicht genau wissen, wo die Risiken sind. Aber es ist halt wirklich wichtig. Wir haben in Europa mit diesem LTIF 2, also der Regulierung, dass wir plötzlich auch wirklich Kleininvestoren in diese Art von Assetklassen reinlassen können, so weit gekommen, dass wir hier tatsächlich auch dann wissen müssen, wo die Risiken sind, bevor man die Investoren auch tatsächlich reinlässt. Ich glaube, ein Retail-Investor wird mit Sicherheit nicht drauf gucken, in was er investiert. Er sieht eher, oh, ich habe eine neue Asset-Klasse, kann in Private Credit investieren. Man sieht, die erwarteten Renditen sind scheinbar sehr hoch. Und es wird häufig verwechselt, dass Rendite auch mit Risiko einhergeht. Und ich glaube nicht, dass man einem Retail-Investor überlassen kann, hier tatsächlich den Überblick zu haben. Ich würde auch sagen, dass selbst die institutionellen Investoren nicht wirklich wissen, wo die Risiken sind. Also in letzter Zeit, ich war in New York, an der New York Fed gewesen, da war relativ unklar, wo tatsächlich die Banken insbesondere, weil es eben halt auch nicht reguliert, beziehungsweise auch die Transparenz nicht eingefordert wird. Ja, ich glaube, jetzt fangen tatsächlich auch die Zentralbanken, die Supervisor an, die Banken wirklich darum zu bitten, offen zu legen, wo diese Risiken tatsächlich sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst in den Banken auch nicht komplett genau gewusst wird, welche Risiken tatsächlich eingegangen sind. Ich glaube, man sollte es vielleicht auch einfach nochmal konkreter sagen. Und ich will das auch nicht abtun. Ich sage, die Systemrisiken sind meiner Ansicht nach nicht da. Die Risiken an sich sind schon offensichtlich, beziehungsweise sind da. Und man sieht ja auch die großen Konzentrationen an Krediten in bestimmte Sektoren rein, wie Software- und Technologiefirmen, die zum Teil jetzt gerade durch AI, auch wo das Geschäftsmodell tatsächlich in Frage gestellt wird und was dazu führt, dass unter Umständen hier auch wirklich Firmen pleite gehen werden und die Verluste auftreten. Ja, das heißt, diese Verluste werden sich schon realisieren und man spricht in der Branche aktuell auch, dass die Ausfallraten bis zu 15% gehen können, was hoch ist, aber auch nicht unmöglich. Aber die Tatsache, dass diese Fonds auch extremst eigenkapitalfinanziert sind, ja, gerade bei den BDCs, wo wir es wissen, spricht man hier eben von fast 50% Eigenkapitalquote im Durchschnitt. Ja, darüber sind diese sogenannten strukturierenden Vehikel, diese SPVs, die Liquidität in die Fonds geben, auch, die sind hinreichend sichert durch einen Pool von Krediten und dann nochmal mit 30% Eigenkapital unterlegt. Ja, das heißt, die Verluste müssen schon sehr, sehr hoch sein, damit tatsächliche Verluste auf den einzelnen Banken tatsächlich landen.
Sie haben LTIF genannt vorhin, das heißt, die Kommission sieht das Thema Kreditfonds im Rahmen der Savings and Investment Union ja explizit als Chance und behandelt es auch so. Die Banken sehen darin Chancen, vergeben Kredite und lagern sie in die Fonds aus. Ist sicherlich ein Weg, privates Kapital zu mobilisieren. Ich verstehe Sie so, entscheidend ist, dass es sich weiter unter Beobachtung in die richtige Richtung entwickelt und dann die Chancen genutzt werden und die Risiken beherrschbar bleiben.
Ich bin da netto positiv. Ich sehe die Chancen auch sehr real und denke auch, gegeben der Transformationsthemen, die wir haben, der Volumina, die hier finanziert werden müssen, und man kann davon ausgehen, Eigenkapital, Venture Capital ist immer eine Sache. Ja, wird auch viel drüber gesprochen, aber vom Volumina ist das definitiv einfach ein kleinerer Teil. Der Staat an sich ist momentan mit verschiedensten Initiativen, Win-Initiative, Deutschlandfonds auch aktiv dabei, mit in das Thema reinzugehen, auch Verluste tatsächlich tragen zu wollen, als Equity-Investor oder auch Garantiegeber dabei zu sein. Aber jetzt muss halt das private Kapital mobilisiert werden und die Frage ist, wie kann man es machen? Ich denke, dass Private Capital, Private Credit insbesondere ein wichtiger Teil davon ist. Und ich glaube auch, dass jetzt unabhängig von den ganzen Entwicklungen, die wir sehen, gegeben, dass der Markt einfach wächst und auch etablierter wird, dass dieses auch ohne diese aktuellen, sag mal, ich will es nicht Krise nennen, aber aktuellen Entwicklungen, auch mehr Struktur damit verlangt hätte. Ja, und ich denke, das wird er bekommen. Und das Thema Transparenz ist mit Sicherheit das Erste, was man sehen muss. Und dann kann man schauen, inwieweit dann auch die Aufsicht und in Deutschland auch dann die BaFin sagt, die Banken entsprechende, nicht Regulierung, aber entsprechende Offenlegungsverpflichtung halt auferlegt.
Herr Professor Steffen, wir bedanken uns sehr für Ihren Besuch bei uns, für Ihre spannenden Einschätzungen und freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das ist ein tolles Thema und ich glaube, da hat man noch über die nächsten Monate weiter Redebedarf zu.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Wir haben gerade mit Professor Steffen über Kreditfonds geredet. Und was nehmen wir daraus mit? Die Europäische Kommission selber sieht ja in Kreditfonds eine große Chance, privates Kapital zu mobilisieren für die Investitionen in Europa. Und die Marktteilnehmer nutzen diese Chancen. Der Markt wächst. Banken zum Beispiel können auf diesem Wege Kreditrisiken mit anderen Investoren teilen.
Ja, und was nehme ich mit? Private Credit ist nicht neu, das gibt es schon lange. Es ist ein etablierter Teil des Marktes für Finanzierung und wird weiter wachsen. Risiken sind da, aber systemische Risiken sind derzeit aus Sicht von Professor Steffen nicht vorhanden. Das heißt, Regulierung ist nicht angezeigt, aber wir brauchen Transparenz, damit dieser Markt gesund weiter wachsen kann. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast beim Streaming-Anbieter eurer Wahl oder ganz neu bei unserem YouTube-Kanal, der heißt Bankenverband. Mir hat es großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.